Du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Erlebe, wie die Botschaft von Gott dein Leben verändert. Wir wünschen dir viel Freude dabei.
Gut, Predigt ist ja das Schlagwort. Wir sind in unserer Serie, man sieht auch schon unser Titelbildchen, und zwar Jona, der unwillige Prophet. Und wir sind im Kapitel 3 von 4 und das Interessante oder Komische dabei ist, wir sind jetzt in Kapitel 3 und es geht genau so weiter, ich gehe auf die Seite, weil da von links nach rechts, gell? Wir sind genau da, also 3 sind wir jetzt und Kapitel 1 war eigentlich genau das Gleiche. Und was passiert? Gott sendet Jona nach Ninive in die assyrische Stadt schon wieder. Zum zweiten Mal. Es ist so, als würde ich ihn nehmen und zurück an den Start stellen. Und als ich irgendwie das so gehört habe in meinem Kopf, zurück an den Start, da musste ich unweigerlich an ein Gesellschaftsspiel denken, das ich mit meinen Schwestern oft gespielt habe in unserer Kindheit. Und vielleicht kennst du das auch. Wer kennt Malefiz? Okay, nicht so viele. Ich erkläre es euch kurz. Malefiz ist so ähnlich wie Mensch, ärgere dich nicht. Du hast unten deine Figuren, 4 Spieler können spielen und du musst da aufs Zielfeld raufkommen und es gibt noch Hindernissteine. Das ist das Gemeine bei Malefiz. Du kannst den Leuten noch Hindernisse in den Weg legen und Ziel ist, dass einer mit seinen Spielen oben landet. Und was halt besonders bitter ist, wir kennen das alle, auch vom Mensch ärgere dich nicht, wenn du auf gut Österreichisch geschmissen wirst, ja? Wenn dich jemand schmeißt und du zurück musst an den Start. Und in der Situation ist natürlich sehr charakterstärkend, gell? Also ich muss zugeben, ich bin richtiger schlechter, ich spiele gern, aber ich bin ein schlechter Verlierer. Ich möchte immer gewinnen. Wen geht's noch so? Wo sind die, ich möchte immer gewinnen Typen? Okay, ja, ich bin mit euch. Manche Leute hören ja auf, überhaupt zu spielen, weil sie sagen, die Gefahr zu verlieren ist zu groß. Aber ich mache euch Mut, spielt ruhig mal Gesellschaftsspiele, es tut gut und es stärkt unseren Charakter. Aber zurück zu Jona. Also Jona ist wieder am Start. Er ist wieder da, wo er eigentlich angefangen hat. Da hinten sieht man Jerusalem. Er hat ja, statt dass er Gottes Befehl befolgt und in den Osten zieht, Richtung Ninive, nach Assyrien, hat er sich das längste verfügbare Bootsticket gekauft und ist Richtung Spanien in den Urlaub gesegelt. Ja, also er wollte nicht zu diesen schmutzigen Assyrern, zu diesem schäbigen Volk. Wenn du mehr wissen willst über die Assyrer und wie die drauf waren, dann horch da Teil 2 und Teil 1 in unserer Mediathek an. Da wurde einiges erwähnt. Ich werde da nicht ins Detail gehen aus Zeitgründen. Und diese Flucht von Jona, die endete letztendlich am Grunde des Meeres. Und er dachte jetzt, das war's, ich bin tot. Er wurde aus dem Boot geworfen und ging unter. Und mein Fazit dann war vom ersten Teil, lauf Gott nicht davon, lauf Gott nicht davon, weil das erspart dir und deinen Mitmenschen viel Ärger. Das war so unser Fazit nach dem ersten Teil. Letzte Woche war dann Silvia dran, ich gehe nochmal kurz zurück, dass ich nicht zu viel verrate. Und sie hat gezeigt, Gott war noch mit Jona, obwohl man das nicht erwarten würde. Er flieht, aber Gott war die ganze Zeit mit Jona. Und das Besondere ist, er rettet Jona. Also er sendet einen Fisch oder Wal, wir wissen es nicht so genau, er wird geschluckt, kann überleben und wird nach 3 Tagen wieder ausgespuckt. Und er merkt, dieser Gott, der kümmert sich um mich, obwohl ich so ein Rebell bin und weglaufe. Interessant. Und Silvers Fazit war dann, Gott ist anders, als du denkst. Gott will es dir nicht heimzahlen, er will dich heimbringen. Und das zeigt das Herz Gottes. Das zeigt voll das Herz Gottes. Und so steht Jona jetzt wieder im Kapitel 3, da wo er in Kapitel 1 schon gestanden ist. Er steht wieder am Start. Aber es hat sich etwas verändert in ihm. Sein Vertrauen ist gewachsen. Er hat gemerkt, Gott hat mich gerettet. Er hat mir eine zweite Chance gegeben. Und das möchte Gott auch dir immer wieder geben. Eine zweite Chance. Wir folgen einem Gott der zweiten Chancen. Amen? Schon, oder? Es ist ein Gott, der uns vergibt. Ein Gott, der uns nicht abschreibt, sondern uns nachgeht, so wie er Jona nachgegangen ist. Und die Frage für heute Morgen ist, wie gehst du aber damit um, wenn du Gott davonläufst oder ihm ungehorsam bist und er dann in diese Situation reinspricht? und sagt, du bist verkehrt unterwegs, du bist auf dem falschen Weg. Wie gehen wir damit um? Darum geht es heute Morgen im Kapitel 3. Ich möchte in den Text rein starten. Jona Kapitel 3, ich lese mal den ersten Abschnitt bis circa 4, also Vers 4. Dann sprach der Herr ein zweites Mal mit Jona: Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive und überbring ihr die Botschaft, die ich dir sage. Diesmal, wichtiges Wort, diesmal gehorchte Jona der Anweisung des Herrn und ging nach Ninive. Sie war eine so große Stadt vor Gott, dass man 3 Tage brauchte, um sie zu durchqueren. Jona ging eine Tagesreise weit in die Stadt hinein und predigte. Soweit einmal. In diesem Abschnitt wird interessanterweise nicht unterschieden zwischen der Provinz Ninive und der Stadt Ninive. Weil eine Stadt, wo man 3 Tage durchbraucht, wäre schon wirklich mega groß. Also die Provinz war nämlich circa zwischen 50 und 100 Kilometer im Durchmesser. Die Stadt selbst hatte eine Stadtmauer, das wurde ja alles ausgegraben, von 13 Kilometer Länge. Und die Archäologen gehen davon aus, in Ninive Stadt hatten ungefähr 175.000 Personen Platz. Aber die ganze Provinz war natürlich größer, da lebten auch viele Leute. Und so gehen wir davon aus, Jona zieht durch diese Provinz, kommt dann auch in die Stadt und stellt sich da wahrscheinlich irgendwo ins Zentrum, Marktplatz, vor Shopping Center und fängt an zu predigen. Er sagt dann, hey Ninive, nicht hey Steyr, gell? Hey Ninive, jetzt habe ich eine Predigt für euch. Und jetzt ist natürlich spannend, was sagt ihr? Was sagt er zu Ninive, zu den Leuten? Und wie reagieren die drauf? Und das kommt jetzt. Ninive wird in 40 Tagen zerstört werden. Ende der Predigt. Reaktion: Da glaubten die Einwohner Ninives an Gott und alle vom Höchsten bis zum Geringsten beschlossen zu fasten und sich in Säcke zu kleiden. Also, als ich das gelesen habe als Prediger, habe ich mir gedacht, das ist mal effektiv. So eine kurze Predigt. Es ist hundertprozentig keiner eingeschlafen. Weil eine Predigt, die nur 5 Sekunden dauert, das ist so gut wie unmöglich. Mission Impossible, einschlafen bei so einer kurzen Predigt. Und es bringt natürlich viele Sympathiepunkte beim Zuhörer, wenn die Predigt kurz und knackig ist, oder? Schon nicht schlecht. Und es ist natürlich anzunehmen, dass Jona vielleicht ein bisschen mehr gesagt hat, dass er es vielleicht auch noch wiederholt hat, diese Botschaft. Also davon kann man ausgehen. Aber viel erstaunlicher ist als diese Kürze seiner Predigt ist letztendlich die Reaktion. Und das ist ja der große Traum von einem Prediger. Alle reagieren. Alle. Wow. Das ist ja der Hammer, oder? Wenn man predigt und alle... Und lass uns da nochmal weiterlesen, weil nämlich, das ist so die zu Kurzzusammenfassung in diesem Vers 5, wo steht, die glaubten das und die haben angefangen zu fassen, aber dann geht eigentlich der ganze restliche Teil des Kapitels, er hat nur 10 Verse, dieses Kapitel, geht es darum, im Detail zu beschreiben, wie die reagiert haben, diese Leute in Ninive. Ich lese das nochmal, der 5er und dann den Rest. Da glaubten die Einwohner Ninives an Gott und alle, das ist ja das Krasse. Und alle, vom Höchsten bis zum Geringsten, beschlossen zu fasten und sich in Säcke zu kleiden. Und jetzt geht's weiter. Als der König von Ninive die Botschaft hörte, verließ er seinen Thron und legte seine königlichen Gewänder ab. Er kleidete sich in einen Sack und setzte sich in die Asche. Dann ließ der König und die führenden Männer folgenden Erlass in Ninive bekannt geben. Weder Mensch noch Vieh, Rind und Schaf dürfen irgendwas essen. Sie dürfen weder weiden noch Wasser trinken. Mensch und Tier sollen sich in Säcke kleiden und sich ganz dem Gebet zu Gott widmen. Sie sollen von ihren bösen Wegen umkehren und von ihren Gräueltaten ablassen. Wer weiß, vielleicht kehrt Gott um und bereut und bezähmt seinen grimmigen Zorn, sodass wir nicht zugrunde gehen. Als Gott sah, dass sie von ihren schlechten Wegen umgekehrt waren, bedauerte er, dass er ihnen Unheil angedroht hatte und verschonte sie. Wow. Also diese bösen, menschenverachtenden Assyrer, gehen im wahrsten Sinne des Wortes vor Gott auf die Knie. Und Theologen spekulieren, wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Weil so mega war die Predigt jetzt auch nicht, oder? Wie ist das möglich? Und da haben sie herausgefunden, es gibt Dokumente, die sagen, dass es kurz davor eine Seuche gab unter den Assyrern. Und es gab auch eine Sonnenfinsternis, kurz bevor Jona aufgetreten ist und diese Predigt gehalten hat. Ich bin mir nicht sicher, ob das der Grund war. Ich glaube, ich kenne es aus meinem Leben, vielleicht kennst du es aus deinem Leben, dass du immer wieder mal merkst, innerlich auch, etwas stimmt nicht mit mir oder etwas stimmt nicht in meinem Leben. Und ich glaube, dass das etwas war, das in den Leuten von Ninive schon in Bewegung war. Natürlich, vielleicht spielte das auch mit der Seuche und mit der Sonnenfinsternis. Aber vielleicht kennst du das, vielleicht bist du auch momentan in so einer Situation, wo du merkst, irgendwas stimmt nicht in meinem Inneren, in meinem Leben. Ich brauche Gott. Ich brauche Veränderung. Ich bin auf einem falschen Weg unterwegs. Ich habe vor 1,5 Jahren ungefähr so einen Punkt in meinem Leben gehabt. Da habe ich gemerkt, etwas stimmt nicht in mir. Etwas ist nicht in Ordnung. Konnte es aber auch nicht so wirklich nennen. Aber die Auswirkungen waren, dass ich fast jeden Tag richtig schlecht eigentlich drauf war. Schlechte Laune. Die Kinder haben mich richtig genervt. Die waren einfach immer laut. Ich habe es nicht ausgehalten. Was war noch? Genau, ich konnte mich kaum motivieren zu arbeiten. Es ist mir richtig schwer gefallen zu arbeiten, mich zu motivieren. War einfach freudlos. Und was auch krass war, das würde ich jetzt schockieren, ja. Aber wenn irgendwas nicht gut gegangen ist oder schief gelaufen ist, musste ich gleich fluchen. Pastor Tobi flucht. Oh, geht gar nicht. Etwas stimmt nicht mit ihm. Tatsächlich, es hat was nicht gestimmt mit mir. Meine Nerven sind richtig blank gelegen. Und der Prophet und der Prediger in diesem Fall bei mir, das war ganz interessant. Also Gott kann über ganz, ganz verschiedene reden in unserem Leben. Ganz verschiedene Möglichkeiten hat Gott da. Der Prophet und Prediger bei mir war mein Neurologe. Bei einer Routineuntersuchung stellte er mir eine Frage, die ging so richtig rein. Er fragte, wie denken Sie über sich selbst? Und wie aus der Pistole geschossen, habe ich gesagt. Oder nein, das war's, die Frage. Ich habe es so aufgeschrieben. Genau, das war's. Wie zufrieden sind Sie mit sich selbst? Das hat gesessen. Und ganz schnell war die Antwort da. Ich habe gesagt zu ihm, wie zufrieden denken Sie, kann ein Perfektionist mit sich selbst sein? Ich war mega unzufrieden mit mir selbst. Und habe einen ganz hohen Anspruch an mich selbst gestellt. Und das hat mich so runtergedrückt, dass ich einfach, etwas war falsch in meinen Gedanken. Ich habe einen Anspruch an mich selbst gestellt, den nicht mal Gott an mich stellt. Ganz im Gegenteil, den er überhaupt gar nicht an mich ansetzt, am Maßstab. Ich war gedanklich auf einem total falschen Weg. Ich brauchte ganz konkret eine Wende. Ich musste auf einen anderen Weg gehen. Ich musste runter von diesem Weg, auf dem ich da unterwegs war. Und genauso war es bei Menschen in Ninive. Ich glaube, die spürten auch schon, etwas stimmt nicht. Und dann kommt dieser Prophet in ihr Leben, dieser Prediger, der im Namen Gottes spricht und er sagt, kehrt um. Kehrt um, ihr seid auf dem falschen Weg. Und obwohl sie so falsch waren, so auf einem derart schlimmen Weg, sie waren ja gewalttätig, sie waren stolz, sie waren extrem pervers, dieses Volk. Und es ist alles dokumentiert. Aber, und das ist der springende Punkt bei dem ganzen Kapitel hier, sie schenkten Gott Glauben. Und sie sind umgekehrt von ihren Wegen und haben das durch ganz konkrete Taten zum Ausdruck gebracht. Und als ich so dieses Kapitel eben studiert habe, kam ich dann zu dem folgenden Schluss. Und das ist das, was ich euch einfach mitgeben möchte heute Morgen und wo wir noch ein bisschen drüber reden werden. Und zwar ist es folgendes. Gott ist egal, von welchem Weg du kommst. Zählen tut für ihn immer nur, auf welchem Weg du weitergehst. Und die entscheidende Frage, welchen Weg du einschlägst, ist folgende Frage. Bist du bereit für echte Umkehr? Bist du bereit für echte Umkehr, so wie die Leute von Ninive? Das ist die entscheidende Frage. Und mit der wollen wir uns jetzt noch ein bisschen genauer auseinandersetzen. Und wir stellen uns jetzt die Frage, ja, was ist denn echte Umkehr überhaupt? Was kennzeichnet echte Umkehr? Und ich habe drei Dinge entdeckt im Text. Und die Dinge gehören zusammen. Das ist ein Package. Aber ich möchte die drei Dinge kurz aufzählen. Es ist eigentlich nicht komplex. Man muss nur die Geschichte lesen. Und da hat man diese drei Punkte, die echte Umkehr kennzeichnen. Und zwar das Erste, das passiert ist, dieser König, der übrigens bei den Assyrern auch der höchste Priester war, der ist von seinem Thron gestiegen, hat seine Designerkleidung abgelegt und hat sich einen Kartoffelsack angezogen, hat sich in die Asche gesetzt. Das ist ein Zeichen der Demut. Echte Umkehr ist gekennzeichnet von Demut. Keine Umkehr ohne Demut. Wenn wir nicht Demut haben, können wir nicht umkehren. Das Zweite, das wir erkennen, der König und das ganze Volk und sogar die Tiere, was absolut krass ist, haben gefastet und gerufen zu Gott. Fasten ist ein Ausdruck von Trauer. Sie haben getrauert über ihre Schlechtigkeit vor Gott, über das, was sie falsch gemacht haben, wo sie wussten schon, gespürt haben, stimmt das nicht. Sie sind vor Gott auf die Knie gegangen, haben gebetet. Also Fasten und Gebet, Demut und Fasten und Gebet. Und ich glaube, wenn du nicht Demut hast, wirst du auch nicht fasten und du wirst nicht beten zu Gott. Und das Dritte, was wir sehen, ist, sie haben ganz konkret aufgehört, diese bösen Taten zu tun, die sie getan haben. Und das ist eigentlich so dann die letzte Folge auch. Und das ist das, wo sich es wirklich zeigt, ob wir es begriffen haben, wo wir unterwegs sind, ob wir wirklich umkehren, wenn wir anfangen, anders zu handeln. Und da lese ich nochmal den Beginn des letzten Verses, wo Gott sich erbarmt, den ersten Teil dieses letzten Verses in einer wörtlichen Übersetzung, wörtlicheren Übersetzung. Und da steht, und Gott sah ihre Taten. Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten. Die Taten, die waren entscheidend. Und jetzt magst du vielleicht denken, Tobi, das ist aber überhaupt nicht neutestamentlich, weil im Neuen Testament steht ja, wir werden nicht von Gott gerettet aufgrund von unseren Taten, sondern aufgrund unseres Glaubens. Das ist wahr. Und das ist auch so. Du hast recht. Allerdings, Jakobus im Neuen Testament sagt auch, Glaube ohne Werke ist tot. Und dieser Glaube war nämlich da, bei diesen Menschen in Assyrien. Wir sehen das im ersten Vers gleich nach der Predigt. Die ersten zwei Worte bei mir sind, da glaubten die Einwohner von Ninive. Der Antrieb, dass sie dann diese Taten, ja, das ist verwirrend, aber dass sie so getan haben, da ist schon wieder, war letztendlich gespeist vom Glauben. Es war ihr Glaube, der sie dazu brachte, anders zu handeln. Und damit komme ich auch schon zu uns. Das waren die drei Dinge, diese drei Schritte, die gezeigt haben, wow, diese Leute, die waren echt bereit, umzukehren. Und an diesen drei Dingen können wir auch uns messen und uns fragen, kannst du dich fragen heute Morgen, wie sieht es bei mir aus? Bist du bereit? Bin ich bereit, wirklich umzukehren, wenn Gott in mein Leben reinredet, reinspricht, durch einen Propheten, durch einen Prediger, durch Lebensumstände, durch Bibel aufschlagen und Bibel lesen, tatsächlich lesen, durch Reden durch den Heiligen Geist, also ich merke auf einmal, dein Gewissen, was auch immer, bist du dann bereit, dass wenn Gott dir aufzeigt, du bist auf dem falschen Weg, wirklich umzukehren, das ist die entscheidende Frage. Und wir können uns prüfen oder wir können einfach checken, wie sind wir drauf, indem wir diese drei Punkte durchgehen. Wie war das? Was war das Erste? Ja, der König steigt von seinem Thron. Frag dich mal, bist du bereit, wenn du merkst, du bist am falschen Weg, zu sagen, ich bin am falschen Weg? Demütig zu werden, weil das ist das Ablegen dieses Designerkleidung, unserer schönsten Kleidung, oder? Die Sachen, die am coolsten an uns ausschauen, die ziehen wir am liebsten an, weil die lassen uns gut aussehen. Aber so ein Sack ist echt nicht cool. Kommt sicher auch irgendwann modemäßig. Es gibt ja wirklich alle Sachen, kommt wahrscheinlich auch mal Kartoffelsack-Kollektion und so. Aber wenn es gerade nicht in ist, dann sieht es echt doof aus. Bist du bereit, dich vor Gott zu, zu demütigen und auch vor Menschen und zu sagen, ich habe da ein Problem, ich bin auf dem falschen Weg, ich muss umkehren. Und als mir zum Beispiel dann dieser Neurologe damals diese Fragen gestellt hat und mir auch gleich Antidepressiva verschrieben hätte, sicher, das geht zack, zack, aber man dachte, das geht mir jetzt doch ein bisschen zu schnell. Da probieren wir noch ein paar andere Dinge. Es war natürlich, es ist nicht nur Gedanken, es waren auch andere Komponenten. Aber ich sage es ganz konkret, vielleicht hilft es jemand. Also bei mir war es auch, ich habe zu viel geschlafen, ich war davor krank und habe dann so viel geschlafen, dass das mein Körper auch, das war eine Überforderung für den Körper, der Körper kam gar nicht in Gang. Es war ein Teil von dem Ganzen. Aber was ich tun musste an diesem Punkt, wir sind ja gerade bei diesem vom Thron runterkommen, ich musste mich demütigen, zum Telefon greifen, ganz konkret einen Seelsorger anrufen und sagen, etwas stimmt mit mir nicht, ich bin auf dem falschen Weg, ich brauche Hilfe, ich brauche einen Termin, um das mit jemandem durchzugehen vor Gott und zu fragen, was ist verkehrt in meinen Gedanken, ich möchte das richtig kriegen. Und das hat mir dann wirklich sehr, sehr geholfen. Und vielleicht bist du auch irgendwo auf so einem Weg, wo du merkst, hey, ich bin eigentlich falsch. Vielleicht bist du in einer extremen Ehekrise, Beziehungskrise und merkst, es stimmt was nicht. Dann sei bereit, von deinem Thron runterzukommen und ehrlich zu werden. Das öffnet den Weg für Heilung. Vielleicht steckst du in einer Sucht drin oder in falschen, sündigen Gedankenmustern, wo du weißt, das macht mich kaputt. Sei bereit, von deinem Thron runterzukommen. Sei bereit, den Thron zu verlassen und ehrlich zu werden. Und denk dabei an die Leute von Ninive. Die waren echt daneben. Aber sie haben wirklich Leben gefunden. Sie haben wirklich Gnade und Erbarmen gefunden, weil sie bereit waren, runterzukommen von dem Thron ihres Lebens. Die waren gut drauf, dachten sie, vor der Welt. Aber sie haben gemerkt, es stimmt was nicht. Wir müssen eigentlich runter von diesem Weg. Das war das Erste, dieser Schritt, das ist das Erste, das wir tun müssen, diesen Schritt runter vom Thron. Das Zweite, bist du bereit, durch Gebet und Fasten auch zum Ausdruck zu bringen, ja, ich brauche Veränderung, ich brauche Umkehr. Und ich habe schon vor einigen Wochen dieses Thema ein bisschen aufgegriffen und habe auch gesagt, es ist schon komisch, dass unter uns Christen oft das Motto so ein bisschen ist, Gott, ich gebe dir mein ganzes Leben, aber Finger weg von meinem Essen. No, 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 das geht gar nicht. Ich habe das bei mir auch selbst gemerkt. Ich habe ganz wenig gefastet bis jetzt in den 20 Jahren, die ich jetzt Jesus nachfolge. Und habe mich gefragt, warum? Und ich glaube, das war wirklich dieses Element auch, dass mir nicht bewusst war, dass es echt ein Zeichen ist, wenn ich auf ein Mittagessen oder so verzichte, zu sagen, Gott, ich verzichte auf dieses Essen, ich gebe dir das als ein Geschenk, es ist ein Opfer. Ich gebe das für dich. Du bist mir so kostbar. Ich gebe dir da etwas, das mir guttun wird, das ich gern hätte. Und bei den Leuten von Ninive war es auch ein Zeichen von Trauer, zu sagen, ja, wir sind echt verkehrt unterwegs. Wir trauern über das. Gott muss es genauso gehen wie uns. Wir machen uns im Fasten auch eins mit ihm. Und er weint ja über das, was wir oft denken, tun und wie wir handeln. Und da machen wir uns eins und sagen, ja, du hast recht, das ist wirklich daneben. Vergib mir. Und ich möchte nicht, dass du fastest, weil irgendwie eine Fastenzeit ist oder weil das irgendwie Gesetz ist, sondern das soll wirklich ein Geschenk sein an Gott. Du sagst, ja Gott, ich gebe dir das ganz bewusst und ich bringe damit zum Ausdruck, du sitzt auf dem Thron, nicht ich. Und das Dritte, was wir sehen, ist dann eben diese konkrete Umkehr vom falschen Verhalten, von diesen falschen Handlungen, anders dann anfangen zu handeln. Und das ist der springende Punkt, wo sich auch zeigt, ob wir das aus Glauben wirklich tun, aus einem Vertrauen in Gott, dass sein Weg wirklich besser ist als der Weg, den ich gerade beschreite. Nur dann kann wirkliche Veränderung geschehen. Wenn ich erkenne, dass seine Wege besser sind als meine Wege. Und darum, die Gnade Gottes ist so groß, egal ob du der Assyrer-Typ bist oder ob du ein Jona bist, der halt irgendwo mal davonläuft, aber eigentlich Gott kennst. Gott ist egal, von welchem Weg du kommst. Für ihn zählt nur, auf welchem Weg du weitergehst. Aber die entscheidende Frage ist, wie bist du drauf innerlich eigentlich, wenn er dann redet und sagt, das ist verkehrt. Bist du bereit für echte Umkehr? Das ist die Frage. Und mein Wunsch heute Morgen ist, dass jeder, der diese Botschaft hört, dass er sagt, ja, ich möchte so eine Einstellung haben. Vielleicht ist jetzt ja alles okay bei dir. Aber vielleicht ist es in einem halben Jahr anders. Bist du auf dem falschen Weg abgebogen? Gott redet zu dir. Wie wirst du dann reagieren darauf? Und ich finde einfach die Leute von Ninive so cool. Genauso wie ich im ersten Kapitel die Seefahrer so cool waren. Könnt ihr euch erinnern, die haben gerudert für den Jona. Der Typ war so schuldig. Aber sie haben für ihn gerudert. Und hier diese Leute, wo alle sagen, ihr seid Abschaum. Zu euch soll man gar nicht gehen. Atombombe und Knopfball drücken und fertig. Aber was für eine Haltung haben die gezeigt? Wir kehren um. Sie waren sich nicht so gut für echte Reue, echte Buße, echtes Umkehren. Und wisst ihr was? Gott hat es extrem gesegnet. Das ist eben dieses Warum überhaupt? Ja? Warum sollen wir umkehren? Das ist ja keine Moralpredigt hier, sondern Gott möchte dir was geben. Sein Weg ist ein Weg des Lebens. Was ist passiert dann mit Ninive? Ninive, die Stadt, die schon groß war, wurde noch größer. Die Stadt, die super war, wurde eine wirkliche Superstadt. Die Stadt ist so aufgeblüht, dass man beschlossen hat, im Assyrischen Reich nicht mehr Assur, von Assur kommt auch der Name des Volkes, Assyrer, da hat man gesagt, hey Assur, ist einfach nur noch alle Abklatscher billiger gegen Ninive. Ninive wird jetzt die Hauptstadt. Das heißt, danach wurde Ninive zur Hauptstadt. Warum? Das Leben ist eingezogen. Warum? Weil diese Menschen von Ninive sich dem Lebensgeber selbst zugewandt haben. Und so wurde diese Stadt qualitativ einfach ganz was anderes, als was es vorher schon war. Sie war schon großartig. Sie war schon groß vorher. Aber jetzt war sie dann wirklich großartig. Und Gott möchte auch, dass dein Leben aufblüht. Gott möchte, dass dein Leben aufblüht. Aber du musst bereit sein, auch von dem Weg wegzugehen, wo du merkst, wo Gott spricht, der ist nicht richtig. Wisst ihr, für wen das Buch Jona eigentlich geschrieben wurde? Ratet es mal. Für wen wurde es eigentlich geschrieben? So, wer waren die ersten Leser, sagen wir mal so? Keine rhetorische Frage. Es wurscht, wenn es falsch ist. Wer waren die ersten Leser von Jona? Das Volk Israel, da wo der Jona herkam. Das Volk Israel, das waren die ersten Leser von diesem Buch. Und die Leute von Israel, die wirkten ja ziemlich brav, im Gegensatz zu den Assyrern. Aber eigentlich waren die nicht brav. Die sind anderen Göttern nachgelaufen und Gott hat auch Prediger und Propheten zu ihnen gesandt. Die haben gesagt, ihr seid falsch. Haben auch solche fulminanten Kurzpredigten gehalten und die Israeliten haben gesagt, du kannst uns gern haben. Schlechte. Das ist der Unterschied. Und das Krasse war, diese Leute von Assyrien, die so gesegnet dann plötzlich waren, kamen 40 Jahre nach dieser Predigt von Jona und haben dafür gesorgt, dass das israelische Reich auseinandergebrochen ist. Und das haben wir gezeigt, Gott macht keinen Unterschied eigentlich zwischen den Völkern. Da ist dieses geliebte Volk, das er ausgewählt hat, aber sie wenden sich ab von ihm. Und da ist dieses hinterlistige, böse, brutale assyrische Volk, das sich ihm zuwendet und er schenkt ihnen Gnade. Gott möchte allen Gnade schenken. Und somit komme ich auch zu Jesus, der dieser Ausdruck ist, von der Gnade, die Gott uns allen zukommen lassen will. Weil Jesus greift ja diese Geschichte Jonas auf. Er redet davon. Für ihn war Jona eine reale Person in einer realen Geschichte. Das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass das wirklich geschehen ist. Und Jesus sagt im Kapitel 11 vom Lukas-Evangelium Folgendes über diese Begebenheit. Er sagt, also hier steht Folgendes ab Vers 29. Die Menge drängte sich um Jesus und er sagte, es sind böse Zeiten. Und diese verdorbene Generation verlangt ständig Wunder von mir. Also die Leute wollten Wunder um Wunder von Jesus, aber sie wollten eigentlich nicht seinen Worten glauben. Sie wollten einfach nur gesund werden. Sie wollten, was weiß ich, reich werden und so. So wie halt wir Menschen drauf sind. Aber sie wollten nicht an Jesus glauben. Und dann sagt er, doch das einzige Zeichen, das ihnen gegeben wird, ist das Zeichen des Propheten Jona. Was mit ihm geschah, war für die Einwohner Ninives ein Zeichen. Was mit dem Menschensohn, wenn Jesus über sich selbst gesprochen hat, hat er meistens sich selbst Menschensohn genannt. Was mit dem Menschensohn geschehen wird, wird das Zeichen für diese Generation sein. Und jetzt kommt es, ist wichtig für uns, die Einwohner Ninives werden sich am Tag des Gerichts gegen euch erheben und euch verurteilen, denn sie haben auf Jonas Predigt hin Reue gezeigt. Und nun ist einer bei euch, der weit größer ist als Jona, doch ihr weigert euch zu bereuen. Jesus kam als Retter. Er war nicht 3 Tage im Bauch eines Fisches, sondern 3 Tage im Bauch der Erde. Er war 3 Tage in einem Grab. Warum? Weil er davor sein Leben für dich hingelegt hat, für dich gestorben ist, für deine Sünden bezahlt hat, für meine Sünden bezahlt hat. Darum war er im Grab. Und Gott möchte dir vergeben. Gott möchte dir barmherzig sein, so wie den Leuten von Ninive. Er möchte dir Gnade schenken. Aber er braucht jemand, der sagt, ja, ich brauche wirklich Umkehr. Also ich muss Buße tun vor dir. Ich muss umkehren, einen neuen Weg gehen. Ohne dem geht's nicht. Wir müssen runter von unserem Thron und Jesus muss rauf. Und ich bete, dass Gott uns Herzen gibt, die bereit sind für echte Umkehr. Jetzt, wie ich es bereits gesagt habe, oder vielleicht in einem Jahr, dass wenn Gott spricht und sagt, der Weg ist nicht gut, den du beschreitest, dass ich sage, ja, ich komme runter von meinem Thron, ich demütige mich vor dir und ich möchte nicht mehr so weiterleben wie bisher. Das ist echt mein Gebet und ich bin froh, dass wir einen Gott haben, der spricht. Er kann so vielfältig zu uns reden. Er kann durch einen Neurologen zu dir reden. Selbst erlebt. So ist unser Gott. So groß ist seine Barmherzigkeit. Aber wie sind wir drauf? Das ist die Frage und da mache ich dir Mut. Aber Herz, das sagt, ich bin bereit umzukehren. Ich schließe mit Gebet. Jesus, danke, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Danke, dass du gezeigt hast, dass dir jeder Mensch wichtig ist, dass du bereit bist, dich für alle hinzugeben, auch für an jeden hier in diesem Raum, auch für an jeden, der das jetzt hört. Du bist voller Barmherzigkeit und Gnade. Danke dafür. Und ich bete, dass du unsere Herzen weich machst, dass es Herzen sind, die bereit sind, dir den Raum zu geben, den du brauchst, runterzukommen von unseren Thronen, demütig zu sein, zuzugeben, wo wir verkehrt sind und einen neuen Weg einzuschlagen. Danke, dass du es möglich machst. Danke, dass du für uns bist, nicht gegen uns. Danke, dass du uns nachgehst, wenn wir weglaufen. Danke für deine Gnade. Amen.
Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Auf www.fcg-steyr.at findest du mehr Infos über die Freie Christengemeinde Steyr sowie die Möglichkeit, deine Fragen zu stellen. Gerne lernen wir dich bei einem unserer Gottesdienste persönlich kennen. Bis zum nächsten Mal.